Jetzt würde ich gern mal von dem einen oder anderen wissen, ob jemand von euch was mit dem Wort Gehasi anfangen kann. Weiß denn jemand unter uns, wer Gehasi war? Da brauche ich jetzt gar nicht mehr rumlaufen. Immer wenn es so gebildete Leute hier unter uns gibt. Ich habe noch gedacht, vielleicht kommt jemand drauf, ob das irgendwie eine Verflossene von Myrtle Lugner ist oder sowas. Aber ihr seid einfach gut, seid sehr gut. Vor ungefähr, genau, also es war der Diener von Elisa, dem Propheten im Alten Testament. Und ungefähr vor 5 Jahren, da hatte ich damals mal über diesen Hauptmann Naeman gepredigt, der damals von Aussatz befallen worden ist. Und um kurz zurückzublicken, die Geschichte kennen ja viele von euch, da war es so gewesen, dieser Hauptmann hat den Tipp bekommen von seiner Sklavin, die aus Israel gekommen ist, bei mir in Israel gibt es da einen Propheten, der könnte dir helfen, von Aussatz, wir sprechen heute von Lepra, da befreit zu werden. Dieser Hauptmann, dieser Naeman, geht zu seinem König und der gibt ihm einige Schätze noch mit auf dem Weg, um quasi diese Heilung zu bezahlen. Ja, der kommt dann vor Elisas Haus und Elisa tritt nicht mal vor die Türe und gibt einfach über diesen Gehasi den Befehl, Naeman, wenn du gesund werden möchtest, wenn du frei werden möchtest von diesem Aussatz, dann geh in den Jordan, tauche dich 7-mal unter und du wirst gesund sein. Naeman hat es erstmal ein bisschen persönlich genommen, dass der nicht einmal rausgekommen ist, um ihm das zu sagen, und hat erst einmal gedacht, okay, wir lassen das, wir gehen wieder um. Es war umsonst der Weg hierher. Bis eigene Leute von ihm dann gesagt haben, hör mal zu, das ist jetzt doch gar keine schwere Sache. 7-mal da untertauchen im Jordan, wenn das jetzt was Schwieriges gewesen wäre, hättest du das doch gemacht. Aber sowas Leichtes, umso leichter, umso besser. Dann hat er seinen Stolz überwunden, ist in Jordan gegangen, hat sich untergetaucht und siehe da, er war geheilt. Voller Freude kommt er, sagt, hier meine Schätze, Elisa, alles für dich möchte ich dir geben. Elisa hat gesagt, nein, ich möchte nichts davon haben. Mir war es wichtig, dass du erkannt hast, wer der wahre Gott Israels ist. Und Naeman nimmt diesen Gott Israels von da an für sich an und kommt zum Glauben. Jetzt hören die meisten Predigten auf. Und damals, als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich den Text dann weitergelesen und habe gedacht, da kommt ja noch was. Da kommt ja noch eine ganz interessante Passage, über die ich noch nie eine Predigt gehört habe. Und da wollen wir heute drüber reden. Und zwar, wer aufschlagen will, es ist in 2. Könige 5, 19 bis 27. Mir war damals schon klar, irgendwann einmal kommt da drüber eine Predigt. 2. Könige 5, 19 bis 27. Und da heißt es, geh in Frieden, sagte Elisa. Naeman war schon auf dem Heimweg. Jetzt ab Vers 20. Als Gehasi, Elisas Diener, zu sich sagte, mein Herr war zu entgegenkommen zu diesem Aramäer, dass er seine Geschenke nicht angenommen hat, so wahr der Herr lebt, ich laufe ihm nach und lasse mir etwas von ihm geben. Und er lief ihm hinterher, und als Naeman ihn herankommen sah, stieg er von seinem Streitwagen und ging ihm entgegen. Ist alles in Ordnung? Fragte er. Ja, antwortete Gehasi, aber mein Herr schickt mich zu dir, um dir zu sagen, soeben sind 2 Prophetenschüler aus dem Gebirge Ephraim angekommen, schenk ihnen doch 1 Talent Silber und 2 schöne Gewänder. In manchen Übersetzungen heißt statt Talent auch Zentner. Doch als sie sich dem Berg näherten, nahm Gehasi den Diener die Geschenke ab und schickte sie zurück. Ach nee, ich habe einen Vers übersprungen. Vers 23. Nimm zwei Talente Silbers, drängte Naaman ihn, und er gab ihm zwei Gewänder, tat das Geld in zwei Beutel und schickte zwei seiner Diener mit, die die Geschenke für Gehasi trugen. Doch als sie sich dem Berg näherten, nahm Gehasi den Dienern die Geschenke ab und schickte sie zurück. Dann trug er die Sachen ins Haus und versteckte sie. Als er zu seinem Herrn kam, fragte Elisa ihn: Wo bist du denn gewesen, Gehasi? Nirgendwo, antwortete der. Da fragte ihn Elisa: Weißt du nicht, dass ich im Geiste bei dir war, als Naaman vom Streitwagen stieg und dir entgegenkam? Ist dies die Zeit, Geld oder Gewänder anzunehmen oder Olivenhaine, Weinberge, Schafe, Rinder oder Diener oder Dienerinnen? Du wirst für immer an den Aussatz Naamans leiden und deine Nachkommen auch. Und als Gehasi den Raum verließ, war er aussätzig, seine Haut war weiß wie Schnee. Was denkt ihr? War das gerecht? Ich meine, Gehasi wollte doch nur einen Teil der Geschenke, die der Hauptmann sowieso für Elisa gebracht hatte. Also wie ich anfangs gesagt hatte, ist dieser erste Teil der Geschichte ja sehr bekannt. Aber über diesen zweiten Teil habe ich noch nie was gehört. Nun, nach diesen paar Jahren habe ich immer wieder mal mit dieser Predigt angefangen, aber sie dann auf meinem Computer stehen lassen. Und in der letzten Woche habe ich sowas wie eine Stimme vernommen: Rede über Gehasi. Denn Gehasi ist heute moderner, als wir denken. Vor ein paar Jahren hat es wie eine Bombe eingeschlagen, als herauskam, dass der Bischof von Limburg, Thebarts von Elst, für 31 Millionen Euro sein Bistum umbauen ließ. Ich habe das nur am Rande damals mitgekriegt, aber da sollen schon tolle Sachen eingebaut worden sein. Und natürlich nicht aus eigener Tasche, sondern von Kirchengeldern. Er hat es natürlich geschickt verschleiert, damit es nicht so auffällt, aber irgendjemand muss dann mal schon die Rechnungen genauer angeschaut haben. Und das hat natürlich eine Lawine ausgelöst, das zu dato erstmalig die großen Landeskirchen veranlasst hat, offenzulegen, wie viel Kapital sie tatsächlich haben. Diese Woche kam in den Nachrichten, dass eine Oxfam-Studie zufolge 8 Milliardäre mehr Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung besitzen. Ich weiß nicht, wer von euch das gehört hat. Die weltweite Ungleichverteilung von Besitz sei weit dramatischer als bisher bekannt. Das heißt, die 8 reichsten Männer besaßen 2016 zusammen 400 Milliarden Euro. Und das ist mehr, als die gesamte arme Bevölkerung auf dieser Welt hat. Manch einer erinnert sich noch an die Deepwater Horizon. Das war eine Bohrplattform, die für Erdölexploration im Golf von Mexiko gestanden ist. Und die Firma Transocean betrieb sie im Auftrag von BP, um damit Ölbohrungen in rund 1500 Meter Tiefe Gewässer durchzuführen. Am 20. April 2010 kam es infolge verschiedener schwerer Versäumnisse zu so einem Blowout, bei dem die Plattform in Brand geriet und infolgedessen 2 Tage später unterging. 11 Arbeiter kamen ums Leben und das ausströmende Öl führte zur Ölpest im Golf von Mexiko, der schwersten Umweltkatastrophe dieser Art in der Geschichte. Zu diesem Blowout, also wenn Gas und Öl, die strömen da ungehindert in dieses Bohrloch ein und blasen dieses Bohrloch quasi aus, kann es deswegen, weil BP aufgrund von Einsparungen von Sicherheitsmaßnahmen die Bohrungen beschleunigen wollte, Weil jeder Tag BP fast 1 Million Euro kostet. Und sie haben sich gedacht, okay, wir liegen in unserem Zeitplan hinterher, lass mal einfach diese Sicherheitsmaßnahmen weg, sparen uns da das Geld und die Zeit ein, können schneller wieder mehr Geld machen. Und dann kam es zu dieser Katastrophe. Ein weiterer ganz bekannter Fall, über den viele von uns gehört haben, über Gier, war der Fall von Uli Hoeneß. Stern Online behauptete am 16. Januar 2013, dass ein Spitzenvertreter des Deutschen Fußball-Bundesliga bei der Schweizer Privatbank Vontobel auf einem Nummernkonto einen 3-stelligen Millionenbetrag in Schweizer Franken versteckt habe. Nach späteren Berichten habe das Nummernkonto seit 1975 bestanden. Darüber seien zahlreiche Devisen, Termingeschäfte mit Volumen von 20 bis 30 Millionen Euro abgewickelt worden. Zeitweilig soll Hoeneß über Sicherheiten von mehr als 200 Millionen Euro verfügt haben und damit regelmäßig Transaktionen im 3-stelligen Millionenbereich betätigt haben. 2003 soll Hoeneß 52 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet haben. 2005 sogar 78 Millionen. Binnen eines Jahrzehnts habe Hoeneß über 52.000 Transaktionen getätigt und dabei handelt es sich überwiegend um solche Devisentermingeschäfte. Hoeneß habe die Aufträge telefonisch platziert und das Vermögen sei bis 2010 größtenteils auf Nummernkonten bei anderen Banken abgezogen worden. Hoeneß galt zeitweise als der wichtigste Kunde im Devisenhandel der Bank. Und am Nachmittag des 15. Januar 2013 habe die Bank bei Hoeneß angerufen, da ein Sternredakteur aufgetaucht sei und bei diesen nach Prominenten aus dem Sportbereich recherchieren würde und blöde Fragen stellen würde. Und dann kam es zu dieser Selbstanzeige. Und dann kam die ganze Sache, wurde natürlich zu heiß und kam ins Rollen. Und die Anklageschrift warf Hoeneß dann nach Hinterziehung von 3,5 Millionen Euro Steuern aus Kapitalerträgen vor. Weitere Steuerschulden aus Währungswetten bezifferte die Verteidigung am ersten Prozesstag auf mindestens 15 Millionen Euro. Und die zuständige Steuerfahnderin bezifferte dann die Steuerschuld am zweiten Prozesstag anhand von Bankunterlagen auf 28,5 Millionen Euro. Hoeneß gab daraufhin alles zu, vielleicht besser, bevor noch mehr ans Tageslicht gekommen wäre. Er kam dann für 3,5 Jahre in Haft. Interessant an diesem Fall war die Aussage von ihm, dass er sagte, dass er dieser Spekulationssucht, die hatte er nicht mehr unter Kontrolle. Und er war wie besessen von Gier. Und wir wissen, dass er nach der Haftentlassung nun wieder Präsident vom FC Bayern ist. Und als er wieder gewählt wurde, da habe ich mir seine Antrittsrede angeschaut. Ich weiß nicht, wer von euch diese Antrittsrede damals gesehen hat, aber darin hat er sich bedankt für alle Briefe, die von vielen Menschen kamen, die er gar nicht kenne, die ihn so getröstet haben im Gefängnis. Aber am meisten hat ihm die Arbeit beim FC Bayern gefehlt. Und somit wollte er mit der Zeit, die er jetzt einsetze, sich voll seiner Aufgabe widmen beim FC Bayern. Und wenn das bedeutet, dass er 5 Tage die Woche oder 6 Tage die Woche oder auch 7 Tage die Woche für den FC Bayern dafür aufwenden muss, dann wird seine Frau dafür Verständnis haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr all sowas hört, aber hier spricht ein Mann, der sich eine Sucht eingestanden hat und meint, davon kuriert zu sein und dann ankündigt, die gleiche Sucht nur mit neuem Namen weiterzumachen. Gier hat viele Namen, aber immer die gleichen und die ähnlichen Symptome. Ich könnte hier noch weitermachen. Ich könnte euch erzählen vom VW-Skandal. Ich könnte euch von Mariah Carey erzählen. Ich könnte euch von Elton John erzählen. Alles Dinge, die jetzt bei den Recherchen so hochgekommen sind, Geschichten über Gier. Aber ich denke, ihr merkt, dass wir hier einem Phänomen auf der Spur sind, das sich immer und immer auf der Suche nach mehr ist. Mehr Ruhm, mehr Geld, mehr Arbeit, mehr Frauen, mehr Männer, mehr Macht, mehr, mehr, mehr. Und das Bibellexikon, das spricht hier von dem Wort im Griechischen, das heißt Pleonexia. Und das bedeutet so viel wie Geiz, Habgier, mehr haben wollen. Es bezeichnet das unmoralische Streben nach Macht. Es ist neben dem Ehrgeiz der entscheidende Antrieb für das menschliche Handeln überhaupt. Und eine gerechte Ordnung menschlicher Gemeinschaft soll nicht durch Pleonexia bestimmt sein, sondern durch Maßhalten und Gerechtigkeit. Dann habe ich noch einmal ein anderes Lexikon aufgeschlagen. Da wird Gier oder Begierde, wo auch das Wort Gier drinsteckt, verwandt mit Lust übersetzt. Und da schreiben sie drüber, sie vergiftet das Herz, sie betört das Auge, sie treibt die Hand zur frevelnden Tat. Und das Wesen der geistlichen Menschen aber ist es, ist nicht das Haben wollen, sondern das Liebende sich selber verschenken in Liebe. Das heißt, das erste Mal, wo Menschen unzufrieden mit ihrem Zustand geworden sind, wer erinnert sich daran? Das erste Mal, wo Menschen unzufrieden mit ihrem Zustand geworden sind. Wer weiß das? Bei Adam und Eva. Das erste Mal, als Menschen unzufrieden mit ihrem Zustand geworden sind, war im Paradies bei Adam und Eva. Und können wir uns das vorstellen? Ein Ort, wo alles hundertprozentig perfekt gewesen ist. Ein Ort, wo es keinen Makel gab, nichts Fauliges, nichts Schlechtes, keine Sünde. Alles ist hervorragend gemacht. Und die Schlange redet den ersten Menschen ein: Wollt ihr so bleiben, wie ihr seid? Schaut euch an. Findet ihr, dass das genügt, was ihr habt? Oder wollt ihr vielleicht mehr? Wollt ihr vielleicht so sein wie Gott? Und ab da nahm das Unglück seinen Lauf. Vielleicht können wir heute uns etwas zurücklehnen und sagen, also ich verstehe Adam und Eva nicht. Die haben doch alles gehabt, was sie wollten. Warum waren denn die nicht zufrieden? Aber ich glaube, wir sind heute gar nicht so anders. Wir verpacken es heute vielleicht ganz anders. Aber auch in uns steckt dieses Begehren, diese Gier nach mehr. Dieses Unzufriedensein mit dem, was ich habe, und ich könnte doch noch so viel mehr erreichen. Wir bringen es vielleicht unbewusst schon unseren Kindern bei. Sei noch besser mit den Noten. Gib dir mehr Mühe. Mach noch einen besseren Abschluss, damit du mal noch einen besseren Beruf bekommst. Damit du mal noch eine höhere Stellung bekommst. Damit du mal noch mehr Geld verdienst. Und dann wirst du glücklich sein. Oder bist du dann der Sklave deiner Firma? Habt ihr mal beobachtet, dass Firmen immer mehr darauf aus sind, deine wertvolle Zeit haben zu wollen? Zeit ist heute die wertvollste Währung, die du jemandem geben kannst. Und manchmal weiß ich nicht, ob man es mit Geld aufwiegen kann. Immer mehr Firmen wollen mehr Zeit von dir haben. Und es gibt Gehaltserhöhungen, es gibt Dienstwegen, es gibt das Geschäftshandy, es gibt auf jedem Level immer mehr, umso mehr Zeit sie von dir haben können. Aber dass darunter deine Ehe kaputt gehen kann, dass du dich von deinen Kindern entzweien kannst, dass dieser Gegenwert einen Preis hat. Das muss dir klar sein. Und manchmal bin ich mir nicht sicher, ob diese Gehaltserhöhung diesen Preis wert ist. Die ganzen kaputten Ehen und zerbrochenen Beziehungen, die daraus resultieren, keine Zeit mehr für deinen Gott, keine Zeit mehr für deine Gemeinde. Ist das die Gehaltserhöhung wert? Wenn wir jetzt nochmal in den Vers 20 hineinschauen, da sagt Gehasi: So gewiss der Herr lebt, ich laufe hinterher und hole das nach, und er lief so schnell er konnte. Ein Diener vom Propheten Elisa, der eigentlich in der nächsten Nähe eines solchen Gottesmannes lebte, der sollte doch wissen, was Zufriedenheit bedeutet. Elisa wollte nichts von dem Schatz haben, denn er wusste, dass man Wunder Gottes nicht bezahlen kann. Und Elisa war es wichtig, dass Naaman zum Glauben an den wahren Gott gefunden hat. Gehasi dagegen, der hatte es aber auf das Silber und auf die Festgewänder abgesehen. Und damit konnte er für das Alter vorsorgen. Das war seine Rente, die er sich sichern wollte. Er wollte sich Olivenhaine, Weingärten, Schafe, Rinder und Sklaven und Sklavinnen zulegen, damit er seinen Ruhestand sich schon mal sichern konnte. Aber das musste natürlich heimlich geschehen. Er lief also so schnell er konnte dem Hauptmann hinterher. Naaman sah ihn kommen und ritt ihm entgegen. Und als er fragte, was passiert sei, sagte Gehasi: Eben zwei Prophetenschüler sind gekommen, und gib mir doch einen Zentner Silber und zwei Festkleider für sie. Ach, nimm doch zwei Zentner gleich, sagte Naaman, der noch wirklich dankbar gewesen ist für seine neue Gesundheit, und drängte es ihm sogar auf. Jetzt hatte Gehasi natürlich ein Problem. Weiß jemand, wie viel ein Zentner ist? Nein. 100 Kilo. Ich habe gestern eingegeben, wie viel ist ein Zentner? Und dann kam 100 Kilo. Gebt mal ein, ihr seid doch alle immer online hier während der Predigt. Guckt doch mal, was ein Zentner ist. Also, gehen wir mal davon aus, es sind 100 Kilo, ja? Dann hatte er jetzt 200 Kilo Silber, dass er über einen Hügel, selbst wenn es 100 Kilo sind, er hatte das Problem, diese Zentner über einen Hügel zum Haus zu schaffen, heimlich, ohne dass es Elisa mitkriegt. Bis zum Hügel haben die Diener ihm noch geholfen, dann ab dem Hügel hat er gesagt, okay, lasst alles hier stehen, ihr könnt wieder gehen, ich schaffe den Rest selber. Versuch du mal, 100 Kilo heimlich in zwei Säcken ins Haus zu schleppen, ohne dass du schweißgebadet und fertig körperlich zu Hause ankommst. Ich weiß schon, was es heißt, mal im Wald gearbeitet zu haben und Holz zu machen, wie kaputt man körperlich danach ist. Aber wenn das dann auch noch schnell passieren muss und auch noch so, dass niemand es merkt, ich weiß nicht, wie Gehasi das hingekriegt hat. Irgendwie hat er es hinbekommen, irgendwie hat er es im Haus versteckt, und kaum betritt er das Haus, fragt ihn Elisa: Wo warst du denn, Gehasi? Also wenn man in Windeseile 200 Kilo kurz mal irgendwo hinschleppen muss, vor Schweiß triefend, stinkend und körperlich wahrscheinlich am Anschlag, musste er trotzdem den Schein bewahren: Ich war doch die ganze Zeit hier. Ich war doch nicht weg. Und das war dann schon die zweite Lüge, die Gehasi gebrauchte, um seine Tat zu verschleiern. Und da will ich auch nochmal kurz einhaken. Gier, Begierde, Habsucht und Lüge gehen Hand in Hand. Zuerst log er bei Naaman und nun log er bei Elisa. Auch der Bischof von Limburg versuchte erst, seine Rechnungen zu verschleiern. Auch BP schickte die Sicherheitsleute von der Plattform weg, damit sie weiterhin ihren Plan durchführen konnten. Bei Hoeneß wurde an jenem Gerichtstag die Steuerschuld höher, jeden Tag wurde die Steuerschuld höher und erst am dritten Tag gab er es dann zu. Es scheint mir, dass Gier und Lüge eng miteinander verknüpft sind. Doch Elisa konnte er nicht täuschen. Er sagte, ich war im Geiste dabei, als der Mann von seinem Wagen stieg und dir entgegenging. Ich habe jedes Wort gehört, was du gesagt hast. Mich kannst du nicht zum Narren halten. Der Aussatz von Naaman soll dich nun und deine Nachkommen treffen und er soll für immer dir anhaften. Gehasi hatte nun seinen Reichtum, aber er hatte auch die Folgen seiner Gier, den Aussatz. Vielleicht denkst du, das ist jetzt aber ein bisschen eine harte Strafe. Aber ich will dir mal erklären, warum Gehasi diese Strafe bekommen hat. Gehasi war ein Beispiel für das, was Gott Hesekiel über sein Volk sagte. Und zwar in Hesekiel 33, Vers 31, da heißt es, und dann kommen sie scharenweise zu dir, sitzen im Kreis um dich und hören, was du sagst, aber sie nehmen es nicht ernst. Ihr Mund lobt dich überschwänglich, aber ihr Herz ist nur damit beschäftigt, wie sie sich skrupellos bereichern können. Gott duldet solches Verhalten nicht. Selbst wenn sich die Juden immer wieder eingebildet haben, wir sind doch gut so, wie wir sind. Durch Jesaja ließ er sagen, ich war zornig und bestrafte sie, weil sie in ihrer Habgier schwere Schuld auf sich geladen hatten. Ich wandte mich von ihnen ab und ließ Unheil über sie hereinbrechen, das sie selbst verschuldet hatten. Auch wir können Gehasis werden. Und sind nicht schon genug Skandale von Christen bekannt, die mehr dem Geld nachgelaufen sind, als Gott zu dienen? Ein sehr reicher Mann, der König Salomo, der schrieb etwas sehr Weises. Er sagte mal, wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer Reichtum liebt, will immer noch mehr. Auch Paulus sieht im Geld, habe ich den richtigen? Ja. Auch Paulus sieht im Geld eine große Gefahr für unseren Glauben. In Ephesus schrieb er, ihr müsst wissen, wer Unzucht treibt, ein ausschweifendes Leben führt oder von Habgier erfüllt ist, und Habgier ist eine Form von Götzendienst, für den ist kein Platz in der neuen Welt, in der Christus zusammen mit Gott herrschen wird. Habgier ist eine Form von Götzendienst. Und so können wir auch verstehen, weshalb Gehasi eine so harte Strafe getroffen hat. Im Grunde wurde er durch sein Verhalten zum Götzendiener. Und sein Wohlstand war ihm viel wichtiger als die Ehre Gottes. Sein persönliches Glück bedeutete ihm mehr als die Gemeinschaft mit Gott. Und dabei hätte er in Elisa so ein hervorragendes Beispiel gehabt. Und übrigens, dass wir es nicht falsch verstehen, reich sein ist keine Sünde. Das möchte ich hier ganz deutlich sagen. Gott hat gar nichts gegen Reiche, aber Reichtum bringt Gefahren mit sich, auf die man achten muss. Besonders gefährlich wird es, wenn jemand unbedingt reich werden will. Paulus warnte in 1. Timotheus 6, 9 und 10. Er sagt, wer darauf aus ist, reich zu werden, der verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und er erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse herauswächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Klare Worte. Aber wie anfangs schon gesagt, bezieht sich Gier nicht nur auf Geld. Wenn ihr euch zurückerinnert, im Alten Testament bei Mose schon in den 10 Geboten, nimmt Gott dieses Problem ernst? In welchem Gebot? Das ist welches Gebot? Das 10. Du sollst nicht begehren, also Gier wieder, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau oder auch Mann, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Also was können wir tun, wenn wir begehren? Wie gehen wir mit Gier um? Kann ich es einfach irgendwie so abschütteln? Kann ich irgendwie einen Schalter umlegen, dass ich plötzlich nicht mehr gierig bin? 3 Dinge sind mir eingefallen, die ich euch einfach so jetzt mal sagen möchte. Erstens, wenn Gier dich befällt, dann erinnere dich doch einfach mal, was du hast. Und dann sei dankbar dafür, was du hast. Sei dankbar für das, was Gott dir in deinem Leben schon gegeben hat. Egal, was dich verführen mag, ob es eine andere Frau ist, dann schau dir deine Frau oder deinen Mann noch einmal genau an und sei dankbar für ihn. Und beginn Gott dafür zu danken, was er dir gegeben hat. Ich denke, dass der Teufel uns immer dann einreden will, dass der andere Partner besser für dich wäre, wenn du anfängst, unzufrieden mit deinem Partner zu werden. Das Gras ist auch nicht grüner auf der anderen Seite, so sagt man. Wenn es Materielles ist, dann danke ihm für das, was du hast. Danken zentriert dich wieder und nimmt den Fokus von dem, was du begehrst oder was du noch nicht hast. Danken fokussiert dich wieder auf das, was du schon hast. Und es bringt dich wieder zurück zur Zufriedenheit. Zweitens, vertraue Gott. Habgier entspringt ganz tief in deinem Herzen aus der Lüge, dass Gott dich nicht genug versorgen wird und dass du es selber in die Hand nehmen musst. Als das Volk Israel in der Wüste umherwanderte, dann sorgte Gott mit Wachteln und mit Manna, damit sie immer genügend haben und satt sind. Obwohl er ausdrücklich sagte, dass sie sich keinen Vorrat ansammeln sollten, gab es einzelne Juden aus dem Volk, die sich einen Vorrat angesammelt haben für den nächsten Tag. Und wie ihr wisst, sind die am nächsten Tag aufgestanden und haben gemerkt, dass alles verschimmelt war. Sie vertrauten ihrem Gott nicht, der sie gerade so mächtig aus Ägypten rausgeholt hatte. Vertrauen, meine Freunde, kann man lernen. Aber man muss es auch wollen. Jedes Mal, wenn du erlebt hast, dass es sich gelohnt hat, ihm zu vertrauen, dann wächst dein Glauben und dein Vertrauen. Und als drittes, sei großzügig. Was ist denn das Gegenteil von Gier? Das Gegenteil von Gier ist großzügig sein. Verschenke dich in materieller Sicht und investier in das Reich Gottes. Nimm deinen Platz darin ein. Gott wird es dir mannigfaltig wiedergeben. Verschenk dich in Liebe, ob Geld oder Zeit oder Kraft oder Energie oder Liebe. Du kannst Gott gar nicht mehr geben, als er dir wiedergeben wird. Alles, was du hast, kommt von ihm. Danke Gott für das, was du hast, vertraue ihm und verschenke dich. Denn er wird und er will dich versorgen. So hat er es immer gemacht und so hat er es uns versprochen. Gier ist heute wie damals salonfähig. Es wird uns quasi von den Reichen vorgelebt und jeder denkt, er muss sich einen Teil von diesem Kuchen sichern. Aber ich glaube, wir Christen müssen da einen Unterschied machen. Wie gesagt, die Grenze zwischen haben wollen und Götzendienst ist schmal. Wähle den richtigen Gott. Dein Leben wird nur bei Gott wirklich zufriedener. Amen. Kommt, stehen wir auf, wir beten. Manchmal ist es ziemlich schwer, Vater, nicht gierig zu sein, wenn man wenig hat. Wenn man irgendwie in Armut ist, wenn man gerade vom Nötigsten lebt. Und trotzdem dir zu vertrauen, dass du doch uns genug gibst, dass du uns versorgen wirst. Ja. Und du siehst, egal in welchem Zustand wir gerade leben, ob wir viel haben, ob wir wenig haben, Gier ist immer in unserem Herzen. Und wir wollen bitten, dass du unser Herz, berührst und dass du uns heilst von Gier, dass wir als Christen den Unterschied machen. Und Herr, wir wissen auch, dass die Gefahr da ist, dass Macht, Ruhm, Geld, Anerkennung, dass es irgendwann mal an der gleichen Stelle zu dir steht, dass uns das vielleicht sogar manchmal wichtiger wird. Und wir wollen keine Götzendiener sein. Wir wollen dich einfach bitten, Herr Jesus, dass du trotzdem den ersten Platz in unserem Leben hältst. Und so bringen wir dir unser Herz und bitten dich, dass du da den ersten Platz einnimmst. Danke für diese Gemeinde und danke dir, dass wir bereit sind, uns ändern zu wollen. Amen.